Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key. Und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, und wenn du zufällig schon von Beginn an bei diesem Podcast dabei sein solltest, dann hast du die Ehre, heute die 300. Folge zu hören. Ja, es ist durchaus etwas Besonderes, auch für mich, 300 Folgen Smart Hotel Key. Wenn mir jemand, und es ist ja jetzt doch schon ein paar Jahre her, seit ich begonnen habe, wenn mir jemand das im Dezember 2020 gesagt hätte, dass ich von da an wirklich Woche für Woche eine neue Podcast-Folge veröffentlichen werde, da wäre ich zumindest ein bisschen skeptisch gewesen. Ja, natürlich habe ich es vorgehabt. Das Ziel war von Anfang an, jeden Sonntag eine neue Folge herauszubringen. Das hat auch in 90% der Fälle gut funktioniert. Ab und zu hat es Verzögerungen gegeben, so wie auch jetzt. Solltest du jetzt schon gespannt darauf warten, dass diese Folge endlich erscheint. Ich war dazwischen 2 Wochen im Urlaub, danach ist einiges noch liegen geblieben. Ich habe es nicht geschafft, mir diese Folge schon vorab aufzuzeichnen, aber jetzt erscheint sie endlich. Also ja, ich blicke heute vor allem mit großer Dankbarkeit zurück. Dankbarkeit gegenüber allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die ihre Erfahrungen, ihr Wissen und oftmals auch sehr persönliche Einblicke mit mir bzw. mit uns allen geteilt haben. Und natürlich auch Dankbarkeit gegenüber allen Menschen, die den Podcast hören, so wie du, die Beiträge weiterempfehlen, kommentieren oder mir Rückmeldungen schicken. Und natürlich gegenüber allen, die Smart Hotel Key in den vergangenen Jahren begleitet und mitentwickelt haben. Mittlerweile haben mehr als 3.500 Menschen den Podcast plattformübergreifend abonniert. Und das ist für mich keineswegs selbstverständlich, vor allem deshalb nicht, weil Smart Hotel Key, und das möchte ich schon betonen, seit Beginn an bewusst unabhängig und werbefrei geblieben ist. Also bis heute hat es keine bezahlte Werbeschaltung im Podcast gegeben und das soll auch so bleiben. Für die 300. Folge wollte ich jetzt aber nicht nur einfach zurückblicken und schauen, was ist passiert. Ich wollte auch über ein Thema sprechen, das mich in den vergangenen Wochen auch persönlich sehr beschäftigt hat. Natürlich geht es um Tourismus, aber auch um Nachhaltigkeit und Klimaveränderung. Um die Chancen einer neuen Sommerfrische, die Zukunft des alpinen Wintertourismus und um die Frage, wie lange wir touristische Entwicklung noch weitgehend auf Basis jener Erfahrungen planen können, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Dabei geht es für mich nicht nur um die wirtschaftliche Perspektive, es geht um die Sicherung unserer Lebensgrundlage. Ich habe vorher gerade gesagt, ich war gerade erst auf Urlaub. Die ersten beiden Augustwochen habe ich gemeinsam mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen 2 Kindern auf Kreta verbracht. Wir waren im Süden der Insel, in einer Gegend, die absolut nicht touristisch ist. Wunderschöne Strände, super Landschaften, gutes Essen und viel gemeinsame Zeit. Und dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar. Und gleichzeitig war da dieses Gefühl, das ich schwer ignorieren konnte, weil während wir Urlaub machten, kämpften andere Teile Griechenlands und auch Kretas, sowie viele Teile Europas mit extremer Hitze, Dürre und Waldbränden. Wir haben 3 Tage vor Abflug uns Gedanken darüber gemacht, ob wir überhaupt fliegen können, weil auf einmal in den Medien war, Kreta steht in Flammen. Und natürlich beginnt man dann auch ein bisschen nachzudenken. Wenn man die Bilder sieht von brennenden Wäldern, von evakuierten Ortschaften und ausgetrockneten Landschaften, dann begleitet das und vermutlich nicht nur uns in unserem Urlaubsfeeling. Man liest solche Meldungen, man sieht diese Bilder und sitzt dann gleichzeitig oder sehr bald selbst am Strand. Und diese Gleichzeitigkeit, die hat mich ein bisschen beschäftigt. Weil darf man dann einen solchen Urlaub einfach genießen? Was bedeutet es, wenn jene Landschaften, wegen denen wir reisen, zunehmend unter den Folgen der Klimaveränderung leiden? Und wie wird sich auch das Reiseverhalten verändern, wenn extreme Hitze in klassischen Sommerdestinationen nicht mehr die Ausnahme, sondern ein immer wahrscheinlicherer Teil der Urlaubsplanung wird? Und wie lange können wir Tourismus so organisieren, als würden sich seine natürlichen Rahmenbedingungen nicht grundlegend verschieben. Ich möchte jetzt auch keine moralische Selbstanklage machen oder in diese Richtung verfallen. Reisen ist ein menschliches Bedürfnis und Menschen wollen andere Länder kennenlernen, Zeit mit ihrer Familie verbringen, sich erholen, neue Perspektiven gewinnen und aus ihrem Alltag ausbrechen. Und das wollen auch wir. Für meine Frau und für meine Kinder gibt's nichts Schöneres, als Zeit auch am Strand zu verbringen. Ich habe in der Smart Hotel-Folge Tourismus im Klimawandel, die ich dir auch gerne natürlich verlinken werde, ein super Gespräch geführt mit Florian Egger von Climate Partner. Und auch da haben wir bereits festgehalten, Reisen wird grundsätzlich ein Bedürfnis bleiben. Die entscheidende Frage lautet also nicht, ob Menschen künftig noch reisen dürfen. Die Frage lautet, wie wir Reisen, Mobilität, Aufenthaltsdauer, touristische Infrastruktur und Angebote gestalten. Und während ich mich auf Kreta mit diesen Fragen beschäftigt habe, erreichten mich beinahe täglich Meldungen über neue Temperaturrekorde in Österreich. Wenn du jetzt zu einem meiner Hörer, Hörerinnen, vor allem aus dem Osten von Österreich, gehörst, dann wirst du dich erinnern, Anfang August mehrere Tage Temperaturen jenseits der 40 Grad, jeden Tag irgendwo ein neuer Temperaturrekord. Währenddessen bin ich bei fast angenehmen 34 Grad und Wind am Meer gesessen und habe ein Bier genossen. Ja, ich habe mich fast gefreut, dass wir dieser Hitze entflohen sind und gleichzeitig hat es mir natürlich zu denken gegeben. Wenn viele Menschen zu Hause unter der extremen Hitze leiden, das Haus nicht mehr verlassen können, so wie auch mein eigener Vater, mit dem ich dann noch etwas korrespondiert habe natürlich und es einfach immer schwieriger wird, hier dem alltäglichen Leben nachzugehen. Am 5. August haben wir also mit 41,2 Grad ein neues österreichisches Allzeithoch, einen neuen Hitzerekord errungen und die Frage ist, wo das Ganze noch hingeht. Die Geosphere Austria führt diesen Wert eben als höchsten jemals gemessenen Wert an. Und gleichzeitig geht es aber natürlich nicht nur um Temperaturrekorde, es geht auch um Trockenheit. Die vergangenen 12 Monate waren laut Geosphere Austria die trockenste Periode in Österreich seit Beginn der Messungen im Jahr 1850. Von Februar bis zum August haben wir teilweise nur die Hälfte der sonst üblichen Niederschlagsmenge gehabt. Und natürlich ist nicht jeder einzelne heiße Tag für sich allein ein Beweis für Klimawandel. Wetter und Klima sind nicht dasselbe, logischerweise, und da brauchen wir jetzt auch keine Grundsatzdiskussion darüber führen. Wenn sich Rekorde aber nicht mehr nur alle paar Jahrzehnte ereignen, sondern einander innerhalb weniger Wochen ablösen, dann dürfen wir sie nicht länger wie isolierte Wetterkapriolen behandeln. Wir erleben keine abstrakte Zukunftsprognose, wir erleben bereits die Veränderung jener Rahmenbedingungen, auf denen unsere Lebensweise und eben auch große Teile unseres Tourismus aufgebaut sind. Der Tourismus gehört zu jenen Wirtschaftszweigen, die natürlich besonders stark von den Auswirkungen des Klimawandels abhängig sind. Strände, Seen, Wälder, Berge, Schnee, Gletscher, brauche ich gar nicht laut sagen. Und natürlich ein als angenehm empfundenes Klima sind keine austauschbaren Produktionsfaktoren. Sie sind die Grundlage unseres Angebots. Und gleichzeitig trägt der Tourismus selbst aber auch zur Klimaveränderung bei. Besonders relevant sind hier die An- und Abreise, die Mobilität vor Ort, der Energieverbrauch von Beherbergungsbetrieben und Freizeitinfrastruktur. Natürlich auch die Herstellung und der Transport von allem, was wir dazu brauchen, Lebensmittel, Flächenverbrauch, ressourcenintensiver Bau und natürlich Erlebnisangebote. Es ist meiner Meinung nach aber zu einfach, die Verantwortung ausschließlich den Reisenden zu übertragen. Menschen wählen vor allem aus jenen Angeboten, die ihnen zur Verfügung stehen. Wenn Destinationen nur mit dem Auto sinnvoll erreichbar sind, wenn öffentliche Verkehrsmittel fehlen, wenn Aufenthalte durch die Preis- und Angebotsgestaltung immer kürzer werden oder wenn ständig neue Infrastruktur als Voraussetzung für Attraktivität dargestellt wird, dann handelt es sich eben nicht bloß um individuelle Gästeentscheidungen. Verantwortung tragen eben auch Betriebe, Destinationen, Verkehrsunternehmen, Projektentwickler, Finanzierer, auch wir Berater und natürlich die Politik. Ich habe vor einiger Zeit, es war im Mai 2025, ein super Podcast-Gespräch geführt mit Josef May und wir haben darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit eben nicht im Widerspruch zur Wirtschaftlichkeit stehen muss oder grundsätzlich nicht steht. Energieeffizienz, ein geringerer Ressourcenverbrauch, bessere Finanzierungsmöglichkeiten, regionale Wertschöpfung und auch eine hohe Arbeitgeberqualität, die können konkrete wirtschaftliche Vorteile schaffen. Auch die Podcast-Folge werde ich dir sehr gerne verlinken. Und ich habe in einem weiteren Podcast mit dem Thema Nachhaltigkeit im Fokus der Hotellerie, Fragezeichen, diese Gedanken noch ein bisschen weitergeführt. Also es geht weniger um formale Berichtspflichten, als darüber zu identifizieren, was für den eigenen konkreten Betrieb und das eigene Geschäftsmodell wirklich wesentlich ist. Und dazu gehören natürlich auch die Abschätzung von Klimarisiken, von Extremwetterereignissen, Wasserverfügbarkeit, Energiepreise, Versorgungssicherheit, Mitarbeiterbindung, regionale Wertschöpfung etc. pp. Nachhaltigkeit darf also keine reine zusätzliche Aufgabenliste sein, die neben dem eigentlichen Hotelbetrieb abgearbeitet wird. Sie muss idealerweise Teil der Betriebs- und Investitionslogik werden, wenn man das Thema ernst nimmt. Und natürlich bieten Klimaveränderungen gerade bei uns in den Alpen auch touristisch neue Chancen. Die Frage ist, ob die Sommerfrische eine Renaissance erlebt. In der Werbung, in der touristischen Werbung sehen wir das ja jetzt schon vermehrt. Und das ist natürlich tatsächlich eine Chance, weil die Veränderungen in Südeuropa, die steigende Hitzebelastung in den Städten, die können dem alpinen Sommertourismus neue Chancen eröffnen. Weil wer will noch ans Meer, wenn es dort jenseits der 40 Grad dauerhaft hat, wenn das Mittelmeer schon fast zu warm zu schwimmen ist in vielen Bereichen und wenn ständig Wasserknappheit und Waldbrandgefahr herrscht. Weil genau dann locken die Berge mit kühlen Nächten die Seen, die Wälder, die Höhenlagen, die frische Luft und die Bewegung in der Natur werden wieder zu einem realen touristischen Wert. Das heißt, vielleicht wird der größte Luxus künftig nicht der größte Spa, der höchste Rooftop-Pool oder das umfangreichste Buffet, sondern vielleicht besteht der Luxus darin, ein Fenster zu öffnen und nachts gut schlafen zu können, in sauberem Wasser zu schwimmen, durch einen gesunden Wald zu gehen, Zeit in einer intakten Landschaft zu verbringen und sich dabei eben nicht permanent inszenierten Reizen aussetzen zu müssen. Und ich muss dabei, und das habe ich auch bei der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge, ganz stark denken müssen an die Podcast-Folge Der wahre Luxus der Natur, die ich, ist auch schon ein bisschen her, im März 2024 mit Nico Berghöfer geführt habe. Auch die verlinke ich natürlich selbstverständlich im Blogbeitrag. Natur ist nicht bloß die Kulisse, vor der ein touristisches Produkt stattfindet. Das Naturerlebnis kann selbst das zentrale Angebot sein. Und wir haben auch bereits im Trendreport, den wir vor auch mittlerweile 3 Jahren erstellt haben, grüner wird's nicht, darauf hingewiesen, dass viele österreichische Hotels seit Generationen in und mit ihrer natürlichen Umgebung leben und sich weiterentwickeln. Gerade familiengeführte Betriebe verfügen häufig über ein Wissen über Landschaft, Landwirtschaft, regionale Kreisläufe und Gastfreundschaft, das sich eben nicht einfach kopieren lässt. Und genau darin liegt eine immens große Chance für Österreich. Allerdings ist die Renaissance der Sommerfrische kein Selbstläufer und kein einfaches Marketingthema. Auch das muss richtig gelebt und inszeniert und verkauft werden. Und natürlich müssen wir da auch noch einen Schritt weiter denken, weil wenn sich die touristische Nachfrage in kühlere Regionen und höhere Lagen verlagert, dann stellt sich auch rasch die Frage, wie wir mit diesem Wachstum umgehen sollen. Seen, Wälder, Almen und Berglandschaften sind keine beliebig skalierbaren Kulissen. Mehr Nachfrage benötigt Verkehrsangebote, Wege, Abfallentsorgung, Wasserversorgung, Gastronomie, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie teilweise natürlich zusätzliche Beherbergungskapazitäten. Das heißt, ohne strategische Steuerung entstehen wiederum neue Nutzungskonflikte und natürlich Belastungsgrenzen. Die neue, unter Anführungszeichen, Sommerfrische darf deshalb nicht dazu führen, dass wir die Fehler mancher Winterdestinationen in den Sommer übertragen. Immer größere Kapazitäten, immer mehr Infrastruktur und immer neue Attraktionen. Obwohl eben gerade Ruhe, Ursprünglichkeit und ein intakter Naturraum das eigentliche Angebot darstellen sollen und auch die Sehnsucht der Menschen widerspiegelt. In der Podcast-Folge Renaturierung als Zukunftsfrage haben wir die Frage gestellt, wie viel Natur verträgt der Mensch? Oder müssen wir längst fragen, wie viel Mensch die Natur verträgt? Tourismus kann nicht nur mit Renaturierung koexistieren. Tourismus ist langfristig auf sie angewiesen. Intakte Böden speichern Wasser, Wälder sorgen für Kühlung und schützen vor Naturgefahren und unversiegelte Flächen nehmen Niederschläge auf. Und Biodiversität stabilisiert unsere Ökosysteme. Das heißt, eine gepflegte Naturlandschaft ist Lebensraum, Wirtschaftsraum und touristisches Angebot zugleich. Für alpine Sommerdestinationen kann die Sommerfrische also eine große Chance werden. Gerade in Österreich. Aber eben nur dann, wenn sie nicht als Einladung zu unbegrenztem Wachstum missverstanden wird. Und natürlich kann man sich jetzt auch die Frage stellen, was wird aus dem Skitourismus, weil kaum ein touristisches Thema wird in Österreich so emotional diskutiert wie die Zukunft des Skifahrens. Die einen erklären den Skitourismus bereits für beendet, die anderen verweisen auf volle Pisten, moderne Beschneiungsanlagen und erfolgreiche Wintersaisonen. Und beide Perspektiven greifen irgendwie dann doch wieder zu kurz, wenn man sie in den Extremen nur betrachtet. Skifahren wird natürlich nicht von heute auf morgen verschwinden. Hochgelegene, schneesichere und wirtschaftlich starke Skigebiete werden voraussichtlich noch lange erfolgreich arbeiten können und es wird auch stärkere und schwächere Winter geben. Möglicherweise profitieren sie sogar davon, dass die Nachfrage auf weniger Standorte sich konzentrieren wird. Und gleichzeitig sind natürlich auch die langfristigen Veränderungen der Schneelage längst messbar. Und über die technische Beschneiung kann heute auch viel kompensiert werden. Also die Zukunft des Wintertourismus, die wird regional sehr unterschiedlich aussehen. Und es hängt von vielen Eckpunkten ab, wie Höhenlage, Temperaturentwicklung, Wasserverfügbarkeit, regionale Wertschöpfungsstrukturen, also wie lange kann überhaupt was erfolgreich weitergeführt werden. Aber natürlich auch die alternativen Angebote für den Sommer, hat sich die Destination aufgestellt, mit den Seilbahnen ganzjährig fahren zu können, etc. pp. Ein hochgelegenes, international positioniertes Skigebiet benötigt einfach eine andere Strategie als ein kleiner, stadtnaher Standort in niedrigerer Höhenlage mit weniger Öffnungstagen. Ein Ausflugsgebiet mit überwiegend Tagesgästen folgt logischerweise einer anderen Logik als eine alpine Ferienregion, deren Hotels einen erheblichen Teil ihres Jahresumsatzes in wenigen Winterwochen erwirtschaften. Die entscheidende Frage darf daher natürlich nicht lauten, wie wir überall das bisherige Wintergeschäft retten, sondern wir müssen eher fragen, welche touristische Zukunft ist für diesen konkreten Ort ökologisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich tragfähig. Das kann in manchen Regionen die konsequente Weiterentwicklung des Skitourismus bedeuten. In anderen Regionen wird vielleicht eine Verkleinerung der beschneiten Flächen, eine stärkere Konzentration auf Kernbereiche oder auch ein schrittweiser Umbau des Geschäftsmodells notwendig sein. Und an manchen Standorten wird man sich möglicherweise ganz vom klassischen Skibetrieb verabschieden müssen, wie es auch jetzt in der Vergangenheit schon geschehen ist. Entscheidend ist, solche Veränderungen nicht erst dann einzuleiten, wenn der wirtschaftliche Druck keine geordnete Transformation mehr zulässt, sondern rechtzeitig darauf zu achten. Und mit diesen Transformationen, und da muss ich jetzt kurz darauf verweisen, und ich bin ihm schon lange auch eine Einladung hier in dem Podcast schuldig, und die wird auf jeden Fall folgen. Mit dieser Transformation beschäftigt sich Markus Redl seit vielen Jahren. Er leitet seit 2011 die landeseigene Eco Plus Alpin GmbH und verantwortet damit mehrere niederösterreichische Bergbahnen. Und er ist sehr präsent zu diesen Themen des Wandels. Als Autor, als Vortragender und auch als Verfasser der Bücher Die Zukunft der Skigebiete, Das weiße Gold wird grün und Zur Lage der Skination. Und er setzt sich intensiv eben mit der Weiterentwicklung des alpinen Tourismus auseinander in Gebieten, für die er zuständig ist in Niederösterreich, die schon viel, viel früher von diesem Wandel betroffen waren. Seine Grundidee ist dabei nicht, den Schneesport aufzugeben. Er plädiert vielmehr für einen Übergang von der kurzen, hochintensiven Skisaison zu einem flexibleren, ganzjährigen Bergerlebnis. Und er hat wirklich ein paar sehr spannende Ansätze, die er nicht müde wird, immer wieder zu betonen und in der Breite unterzubringen. Es geht darum, beschneite Flächen gezielt zu konzentrieren. Es geht darum, Angebote parallel statt nur nacheinander zu betreiben. Es geht aber auch darum, die bestehende Infrastruktur breiter zu nutzen. Und ein Beispiel, das er da immer wieder bringt, ist St. Corona am Wechsel. Dass eben diese Transformation sehr, sehr gut geschafft hat. Das frühere Skigebiet wäre mit erheblichen Investitionserfordernissen konfrontiert gewesen und statt eben ausschließlich das bestehende Modell fortzuführen, wurde schrittweise ein breiteres Angebot für Familien, Mountainbiker und andere aktive Zielgruppen aufgebaut. Weitere wichtige Themen sind da natürlich auch die Digitalisierung und Besucherlenkung und natürlich der wichtige Fokus, dass man den Schneesport trotzdem nicht vernachlässigen darf. Ich werde im Blog zu dieser Folge ein paar mehr Infos dazu teilen, aber auch schon jetzt versprechen, lieber Markus, wenn du jetzt hier zuhörst, wir werden uns jetzt sehr bald einen Termin für eine Podcast-Folge ausmachen, weil das einfach ein Thema ist, das so viel hergibt und weil du da absolut viel Expertise hast. Also indirekt hier in der 300. Folge die Einladung für ein baldiges Interview für Smart Hotel Key. Ein Schlagwort, das natürlich sehr, sehr häufig dann gleich einhergeht mit der Verlängerung von Saisonzeiten, mit dem ganzjährigen Betreiben oder auch dem sommerlichen Betreiben der Bergbahnen, ist Ganzjahrestourismus. Wobei Ganzjahrestourismus ja nicht bedeutet, jeden Tag geöffnet zu haben. Die Transformation zum ganzjährigen Bergerlebnis, die klingt auf den ersten Blick immer wie eine einfache Lösung, ist sie aber nicht und sie birgt auch Risiken, weil Ganzjahrestourismus darf eben nicht mit einem permanenten Vollbetrieb verwechselt werden. Ein Angebot kann über das Jahr hinweg unterschiedliche Besuchsanlässe schaffen, ohne dass sämtliche Infrastruktur an 365 Tagen geöffnet sein muss. Ich habe auch erst vor kurzem eine sehr ausführliche Podcast-Folge zum Thema Ganzjahrestourismus aufgenommen. Auch die werde ich gerne verlinken. Die Frage ist ja tatsächlich, was muss sich jetzt in der touristischen Entwicklung ändern? Wir wissen aus den Klimadaten und aus den Veränderungen im Reiseverhalten, dass sich konkrete Konsequenzen ergeben für Hotellerie, für Destinationen, für Bergbahnen, aber auch für Finanzierer, Investoren und eben die Politik. Und die kann man nicht ignorieren und da kann man auch nicht wegschauen. Weil gerade auf Seiten der Investition Klimarisiken gehören in jede Investitionsrechnung. Touristische Projekte werden häufig über Zeiträume von 20, 30 oder mehr Jahren finanziert und betrieben. Und trotzdem basieren viele Prognosen sehr, sehr stark nach wie vor auf historischen Nachfrage-, Wetter- und Saisonverläufen. Das heißt, wir müssen uns künftig auch mehr um die Risiken bemühen, die erst aktuell oder künftig stärker eintreten werden, wie eben Entwicklung der Sommer-Wintertemperaturen, Schneesicherheit, Wasserverfügbarkeit etc. pp. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das touristische Saisonprodukt zum resilienten Lebensraum wird. Das heißt, Destinationen sind keine Freizeitparks, sie sind Lebensräume, in denen Menschen wohnen, arbeiten, Familien gründen und alt werden. Und die touristische Infrastruktur, die sollte daher möglichst auch den Einheimischen dienen. Und dazu gehören auch Mobilität, Wege, Nahversorgung, Freizeitangebote und öffentliche Räume. Das alles gewinnt an Legitimität und Stabilität, wenn sie eben nicht ausschließlich für wenige touristische Spitzenwochen dimensioniert werden. Tourismus ist langfristig nur dort erfolgreich, wo die Bevölkerung eben weiterhin gerne lebt und die Entwicklung grundsätzlich mitträgt. Und das wird ja auch über die Statistik Austria mit der Tourismusakzeptanz gemessen. Ein weiterer wichtiger Punkt, Natur muss als wirtschaftliche Grundlage behandelt werden. Da geht es um Themen wie Renaturierung, Entsiegelung, Biodiversität und Landschaftsschutz. Das wird in den Diskussionen, gerade wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, oft als Einschränkung behandelt. Man muss da vielleicht ein bisschen das biotischer angehen, weil tatsächlich sichern sie natürlich die zentralen touristischen Werte, solange sie nicht überreguliert werden und der administrative und regulatorische Aufwand nicht überhand nimmt. Selbstverständlich sind nämlich ein gesunder Wald, ein sauberer See und eine bewirtschaftete Alm ganz, ganz wichtig für den direkt zuhörbaren Umsatz von Bergbahnen, Hotels etc. Aber es geht auch darum, vorhandene Infrastruktur besser zu nutzen, weil nicht jede Weiterentwicklung benötigt einen Neubau. Oft geht es vielleicht darum, auch zu prüfen, wie bestehende Räume, Anlagen und Angebote möglicherweise saisonübergreifend oder saisonerweiternd besser genutzt werden können. Und natürlich die Mobilität. Ein großer Teil des touristischen Fußabdrucks entsteht durch An- und Abreise und nachhaltige Mobilität wird uns noch lang beschäftigen und darf nicht beim Aufstellen einiger Ladesäulen für E-Autos enden. Gerade die Bahninfrastruktur, Businfrastruktur, da gibt es noch viel Spielraum nach oben. Idealerweise sollte man uns ein weiterer wichtiger Punkt auch noch stärker auf die Messung der Nachhaltigkeit reagieren, sowie auch auf die ehrliche Kommunikation. Weil je wichtiger Nachhaltigkeit für Gäste wird, desto größer ist doch die Versuchung, mit allgemeinen Begriffen wie grün, umweltfreundlich, naturnah oder klimaneutral zu werben. Und da gibt's ja auch sehr konkrete Rahmenbedingungen, Richtlinien, womit wie geworben werden darf oder nicht. Wir haben das im Travel Industry Club im 6. TikTok einmal auseinandergenommen und ich habe auch eine Podcast-Folge dazu aufgenommen, Green Claims versus Greenwashing, auch die werde ich dir verlinken, weil da wird ganz klar gezeigt, warum solche Aussagen nachvollziehbar und belegbar sein müssen. Glaubwürdigkeit entsteht eben nicht durch möglichst große Versprechen, sondern eben durch Transparenz. Was macht ein Betrieb tatsächlich? Wo steht er heute? Welche Ziele verfolgt er und wo gibt es vielleicht noch Verbesserungsbedarf? Aber weiterer Punkt ist natürlich auch die regionalen Kreisläufe, die Ernährung, stärkeren Fokus darauf zu legen. Das kulinarische Angebot besitzt eben erhebliche ökologische, wirtschaftliche und auch soziale Wirkung. Und am Ende des Tages, und das ist mir fast einer der wichtigsten Punkte, vielleicht nicht der wichtigste, weil die Grundlage muss geschaffen werden für nachhaltigen Tourismus. Aber dann geht es natürlich um die Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit müssen immer zusammengedacht werden. Ein Betrieb, der ökologisch vorbildlich, aber dauerhaft wirtschaftlich nicht tragfähig ist, kann nicht langfristig bestehen. Und umgekehrt ist ein kurzfristig profitables Geschäftsmodell, das seine natürliche oder gesellschaftliche Grundlage verbraucht, ebenfalls nicht nachhaltig. Und deshalb müssen ökologische, soziale und ökonomische Perspektiven immer gemeinsam betrachtet werden. Nachhaltigkeit bedeutet nicht, Wirtschaftlichkeit hintanzustellen. Sie bedeutet wirtschaftlichen Erfolg über einen längeren Zeitraum und unter realistischen zukünftigen Rahmenbedingungen zu bewerten. Und genau das tun wir auch tagtäglich. Ja, ich bin Tourismusberater. Ich beschäftige mich mit Auslastung, Preisen, Rentabilität, Finanzierung, Positionierung und Investitionen. Ich glaube an die wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft des Tourismus. Tourismus schafft Arbeitsplätze, ermöglicht regionale Wertschöpfung, finanziert Infrastruktur und fördert idealerweise Begegnungen zwischen Menschen. Und gerade in ländlichen und alpinen Regionen ist er häufig eine entscheidende Grundlage dafür, dass wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben erhalten bleibt. Aber genau deshalb müssen wir uns ja auch fragen, welchen Tourismus wir künftig beraten, finanzieren und entwickeln wollen. Wirtschaftlicher Erfolg darf nicht bedeuten, dass wir die Grundlage verbrauchen, auf der dieser Erfolg beruht. Und dabei gibt es logischerweise nicht die eine einfache Lösung. Niemand wird den Klimawandel mit dem Verzicht auf die tägliche Zimmerreinigung, einer Ladesäule oder einem regionalen Frühstück aufhalten. Viele kleine Maßnahmen bleiben aber natürlich trotzdem wichtig, wenn sie Teil einer größeren, glaubwürdigen Strategie sind. Und wenn nicht, dann nicht. Das sage ich auch immer. Es muss nicht jeder Betrieb und nicht jeder Hotelier zum Nachhaltigkeitsapostel werden. Wenn das Thema aber ernst genommen wird, dann richtig. Also wenn ich damit werben will und wenn ich in die Richtung was machen will, dann ganz. Oder bitte es bleiben lassen. Und natürlich gibt es ein paar Punkte dazwischen, die jeder vielleicht machen sollte. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Themen, die uns im Tourismus auch beschäftigen. Ich habe jetzt für die 300. Folge vielleicht die Nachhaltigkeit, Natur und Klimawandel herausgepickt, weil sie mich eben gerade sehr präsent beschäftigt haben. Und ich habe auch nach 300 Folgen Smart Hotelki nicht auf alle Fragen eine Antwort und auch gar nicht den Anspruch darauf. Ich glaube, ich habe gerade in dieser Folge eigentlich fast mehr Fragen gestellt als beantwortet, aber genau dafür gibt es Smart Hotelki, um Entwicklungen nicht nur zu beobachten, sondern offen darüber zu sprechen, um vielleicht auch unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und um wirtschaftlichen Erfolg nicht losgelöst von seiner Wirkung auf Menschen, Regionen und Natur zu betrachten. Ich bin wirklich dankbar für die vergangenen 300 Folgen, für alle Interviewgäste, alle Hörerinnen und Hörer, alle Rückmeldungen und auch für jeden Widerspruch. Auch die hat's gegeben. Und bitte auch heute zur jetzigen Folge, wenn du einen Punkt komplett anders siehst, lass es mich wissen. Und gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass wir in den kommenden, weiß nicht, 200, 300, 400 Folgen nicht nur darüber sprechen werden, wie Tourismus erfolgreicher werden kann, wir müssen auch darüber sprechen, wie Erfolg künftig überhaupt definiert werden oder abgesichert werden soll. Denn Tourismus braucht eben intakte Lebensräume, davon bin ich überzeugt. Er braucht Menschen, die gerne in den Destinationen leben und arbeiten, und er braucht wirtschaftlich gesunde Betriebe. Und natürlich braucht Tourismus auch den Mut, manche Entwicklungen nicht einfach fortzuschreiben, sondern neu zu denken. Die Klimaveränderung wird den Tourismus verändern. Die Frage ist, ob wir diesen Wandel nur erleiden und reagieren, wenn es zu spät ist, oder ob wir eine verantwortungsvolle Rolle in der Gestaltung spielen wollen. Ja, die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden als die meisten eigens aufgenommenen Folgen. Ich habe, und das ist ganz spannend, in der Vergangenheit, in den letzten 300 Folgen oder in den letzten 299 Folgen, das Thema Nachhaltigkeit doch schon einige Male auf dem Tapet gehabt. Und ich werde dir alle weiteren Folgen und Beiträge zum Thema verlinken im aktuellen Blogbeitrag, der zu dieser Folge gemeinsam erscheint. In diesem Sinne, noch einmal danke fürs Zuhören, wenn du bis am Schluss dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne ein Like da, abonniere den Podcast, kommentiere, teile ihn weiter. Ich freue mich natürlich auf viele weitere Folgen, auf viele weitere Hörerinnen und Hörer und idealerweise auf nochmal ein paar hundert Folgen Smart Hotelki in den nächsten Jahren. In diesem Sinne, alles Liebe, einen schönen Tag noch, bis bald und ciao, ciao.